Rudi, wir möchten Sie doch bitten, etwas aus Ihrem Gedichteband vorzulesen. Denn Ihre Stimme, die klingt so schön, wenn Sie lesen. Was möchten Sie uns denn lesen?
Ich möchte die Kur in Wörishofen lesen.
Na bitte, ja, machen Sie das mal für
Danke.
Uns.
Ein Bayer und sein Dackel fuhren nach Wörishofen hin zum Kuren. Dem Bayer sein Cholesterol war viel zu hoch, das wusste er wohl. Statt Bier durfte er nur Säfte trinken, das tat dem Bayer tüchtig stinken. Die Ärztin sah auf seinem Bauch und sagte, Schätzchen, der geht auch. Die erste Woche war zum Gähnen, dem Bayer kamen fast die Tränen, Korn Obatzen und Korn Schinken, nur Haferschleim und Säfte trinken. Die zweite Woche wurde leider noch schlimmer, alles wurde ihm weiter. Er musste wie ein Sprinter rennen, um Kalorien zu verbrennen. Die dritte Woche war chaotisch, er fühlte sich total erotisch. Verbissen suchte er jetzt stur nach einem Schatten für die Kur. Beim Tautreden fand er heraus, am Stadtrand ist ein Freudenhaus. Der Bayer trank ein Gläschen Wein und dachte, es wird einfach sein, für sich eine Schmusemaus zu finden und tat sich seine Schlips umbinden. Gestärkt lief er mit seinem Dackel zum Freudenhaus, der dumme Lackel. Er klopfte recht energisch an, denn schließlich war er ja ein Mann mit Dackel und ein stolzer Bayer mit Wadenstrümpfeln namens Meier. Er hört die Schritte näher kommen. Das Feuer hat ihn überkommen. Die Tür ging auf und vor ihm stand eine tolle Frau, total charmant. Gestatten, Gnädige, wollte er sagen. Doch sie erwischte ihn beim Kragen, zog ihn ins Separé hinein und schrie jetzt, Hobbidi, du Schwein. Der Bayer, scharf, grad wie ein Rettich, pieselte auf ihren Teppich. Sein Dackel hob das linke Bein und zielte in die Ecke rein. Sie schrie, ich konnte hier nicht dulden, du hast vom letzten Mal noch Schulden. Jo, greif dir mal an deine Birne, ich war noch nie bei einer Dirne, schrie der Bayer voller Wut, drehte sich um, nahm seinen Hut und lief zur Kuranstalt zurück mit strammem Schritt und leerem Blick. Die fünfte Woche war fantastisch, jetzt war der Seppel recht elastisch. Er fühlte sich jugendlich statt alt und lief für Stunden durch den Wald. Sein Dackel spürte wie noch nie des Herrchens neue Energie. Er rannte selbst wie frisch geölt, weil ihm tatsächlich nichts mehr fehlt. Nun war die schöne Zeit vorbei. Wie schade, dachten sich die zwei. Der Bayer und der Dackel fuhren gesund und leicht zurück vom Kuren.
Toll, sagenhaft. Ja, also hat das was mit den Kneippkuren zu tun oder dass es sowas in Wörishofen überhaupt gibt?
Das gibt's überall, nicht nur in Wörishofen.
Ja, aber da ist doch irgendwie ein autobiografischer Bezug vorhanden, nicht?
Ich bitte dich, Helmut,
ja.
Was willst du damit sagen?
Naja, lassen uns mal hören.
Was das mit Wörishofen auf sich
hat? Ich habe in Wörishofen mal als Therapeutin gearbeitet. Aha. Und dieser Mann ist mir begegnet. Er hat mir sein Erlebnis geschildert.
Kann man deshalb sagen, dass Ihre Lyrik Erlebnisdichtung ist? Es erwächst aus dem Erlebten und gestaltet sich in ein literarisches Kunstwerk um?
Das ist ja... Alle meine Figuren habe ich jemals kennengelernt oder viele Dinge in meinen Romanen und Gedichten habe ich selbst erlebt und das wird dann eben zusammengebastelt und so fährt man durchs Leben mit selbst.
Genau, wie es nun gerade passiert, wie es nun gerade passiert. Trudi, wie kommt denn das wieder, so eine Erinnerung?
Das sind so Momente im Leben durch einen Schlager oder durch eine Erzählung oder durch ein Buch. Irgendetwas triggert das und dann ist das wieder da, die Erinnerung.
Eine Assoziation. Helmut, das ist ja auch in der Lyrik sehr bekannt, nicht wahr?
Naja, also sicher.
Goethe, wenn der den Begriff Erlebnisdichtung und Gelegenheitsdichtung auch benutzt, dann denkt er eben daran, dass ein banaler Fall, ein Erlebnis, eine Begebenheit eben sich ins Allgemeingültige eben gestaltet, ja, durch das Lyrische.
Ja, wie gesagt, die überwiegende Mehrheit, glaube ich, der Gedichte sind in der Tat Erlebnisgedichte, ja, die irgendwie ganz spontan entstehen aufgrund irgendeines Ereignisses und so. Und das, würde ich sagen, ist irgendwie so ein ganz bedeutender Wesenszug ihrer Dichtung, ja, wenn man das so bezeichnen kann. Ja, vielleicht können Sie uns noch ein Stück vorlesen, ein Gedicht.
gerne. Ich würde ganz gerne den Nachlass vorlesen. Nachlass. So mancher alter Mensch stirbt reich, weil er sich wenig gönnte, hebt alles für die Kinder auf, lebt nur von seiner Rente. Die Nachkommen verjubeln schnell, desinteressiert am Leben des Elternteils, der's hinterließ. Das Sparen war vergebens. Gebt euren Kindern besser Liebe, Aufmerksamkeit und viel Geduld. Bezahlt sie nicht für jeden Handgriff, sonst seid ihr auch am Ende schuld, wenn sie nicht lernen, gern zu geben. Ständig erwarten einen Lohn. Denn was du sähst, das wirst du ernten, von der Tochter, von dem Sohn. Der Mensch soll durch Erfahrung lernen, das gilt auch für unsere Kinder. Das Leben hat 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Denkt an die Blätter vor dem Frost, wenn eines nach dem anderen fällt. Sie hielten sich alleine fest, ohne Eltern, ohne Geld. Jeder Vogel findet Fressen und baut sich auch sein eigenes Nest. Und die Vogeleltern halten nicht an ihren Jungen fest. Im Gegenteil, sind diese Flücke, wirft man sie aus dem Nest hinaus. Und wenn sie fleißig Zweige sammeln, bauen sie sich selbst ihr Haus. So mancher Mensch stirbt reich, weil sein Gewissen ihn nun quält, spart er sein Geld über die Jahre, damit sein Kind die Scheine zählt. Anstatt die Küsse und Liebkosung, anstatt Erinnerung der Freude, so hinterlässt man seine Kinder trotz Geld auch dann als arme Leute.
Mhm. Erinnerung der Freude, Erinnerung an Schmerz, Erinnerung an Glück. Welche Kräfte, welche seelischen Kräfte beflügeln Sie am meisten beim Schreiben?
Abwechslung, Verschiedenheit, neue Eindrücke.
Aber nicht schmerzhafte Erinnerungen?
Nein.
Nicht glückliche Erlebnisse, was sehr Frohes?
Ja, sagen wir mal, wenn ich eine Enttäuschung im Leben hatte, habe ich sie mir von der Feder geschrieben. Das ist therapeutisch für mich.
Natürlich.
Ja, aber danach, nachdem ich das geschrieben habe, ist dann die Last so gut wie verschwunden.
Mhm. Gibt es eine Beziehung zwischen physischer, körperlicher Therapie und geistiger Therapie bei Ihnen?
Ja, körperliche Therapie heißt lange Spaziergänge machen, geistige Therapie heißt abschalten, meditieren, in die Natur gehen, alles auf mich einwirken lassen.
Mhm. Herr Gut, ja? Ja, ich hätte noch eine Frage und ich bin mir bewusst, dass diese Frage vielleicht nicht ganz fair ist. Und zwar, wenn ich mir die Anthologie ansehe, ihre Gedichte. Es ist kein einziges Landschaftsgedicht dabei. Ein Gedicht, das irgendwie eine Landschaft darstellt, schildert und so.
Gibt's eine Erklärung? Dafür gibt's eine Erklärung. Ich habe über 500 Ölgemälde gemalt und das waren meistens Landschaftsbilder. Und so habe ich mich eben damit ausgedrückt, dass ich die Landschaft liebe. Und was meine Gedichte anbetrifft, meine Romane, da drücke ich mich eben über meine Eindrücke, die ich im Leben sammle, aus.
Ich habe gemerkt, dass viele Ihrer Gedichte so etwas Erzählerisches haben. Es sind eigentlich so Poem en prose, mit rhythmischem Klang und bildlicher Sprache, die auch eben in einer Kurzgeschichte sein könnte.
Das stimmt, zweifellos. Meine Romane, Kurzromane, Gedichte sind eigentlich alles Erzählungen.
Deshalb vielleicht auch die Neigung bei Ihnen, praktisch so Balladen zu schreiben.
Ja. Balladen bevorzuge ich, weil ich da alles reinpacken kann in einem kurzen Gedicht. Das ist wie, als wenn ich auf eine kleine Leinwand malen soll. Da habe ich nie geschafft. Meine Leinwand musste 2x3 Meter sein, um eine Landschaft so zum Ausdruck zu bringen, wie sie mich beeindruckt hat. So auch bei meinen Gedichten. Die müssen einfach lang sein, damit ich alles reinpacken kann, was ich zu sagen habe.
Gibt es da schulische Erinnerungen oder Erinnerungen von Erzählungen, die Sie gehört haben und die Sie dazu angeregt haben?
Also schulische Erinnerungen, nein, danke. An die Schule möchte ich mich überhaupt nicht erinnern.
Ich denke jetzt an die Balladenform. Ja?
Aber die Balladenform, nein, das ist ganz einfach wahrscheinlich in meiner Kindheit entstanden, weil unsere Mutter uns sehr viel vorgelesen hat, bevor wir selber lesen konnten. Und dann, als wir lesen konnten, haben wir zu Weihnachten, Geburtstag immer Bücher bekommen und die waren mehr Geschichten in Balladenform geschrieben.
Ist dir noch was eingefallen?
Ja, ich hätte noch eine Frage. Sie schreiben Romane, Sie schreiben Gedichte. Von diesen beiden Gattungen, welche geht Ihnen eigentlich leichter von der Hand? Soll ich sagen, bevorzugen Sie die eine Gattung gegenüber der anderen?
Nein, das ist eine Stimmungssache. Ich kann ein Gedicht schreiben, während ich meinen Dishwasher ausräume. Ja. Ja. Oder meine Wäsche zusammenfalte. Das ist für mich sehr leicht ein Gedicht.
Sie schreiben tatsächlich ein Notizbuch dann hinein sofort? Oder
sofort.
Im Kopf?
Nein, sofort. Ich renne sofort zum Computer. Ich lasse alles liegen und stehen und schreibe dann, was mir einfällt, in den Computer. Und dann habe ich auch überall Notizbücher. Und wenn ich das dann zusammenfasse, macht es überhaupt keinen Sinn und dann mache ich dann eben ein Gedicht raus. Aber der Gedanke ist doch da.
Auch auf die Gefahr hin, dass die Bratkartoffeln anbrennen.
Auch auf die Gefahr hin. Die sind schon oft angebrannt.
Ja, also man findet Humor in Ihren Romanen, sowohl wie natürlich in den Gedichten. Wie würden Sie denn die Unterschiede im Humor charakterisieren? Ist bei den Gedichten der sprachliche Humor, der Witz wichtiger vielleicht als bei den Romanen?
Ich glaube, bei den Gedichten ist es einfacher, Humor reinzubringen, wegen der Möglichkeit, etwas zu reimen. Wogegen bei Romanen ist das etwas anders. Ich habe gerne humorvolle Menschen in meinen Romanen. Und ich glaube, in jedem Roman ist irgendeiner recht witzig. Sonst könnte ich sie nicht schreiben, weil das Leben besteht eben aus beiden, aus dem Drama und aus der Leichtigkeit. Und es muss von beiden etwas drin sein.
Interessant ja auch in der Prosa, wie in der Lyrik, erotische Akzente. Es geht da ganz schön wild zu, nicht wahr?
Absolut, ja. Ja, das ging bei mir im Leben auch recht viel zu. Und das ist auch ein Teil des Lebens. Das gehört dazu. Ja, das ist eine enorme Kraft, die man, ja. Und natürlich, ich finde sogar, dass erotisch kann man sich ausdrücken, wenn man sehr viel Höhen und Tiefen im Leben erlebt, in der Liebe oder auch im Alltag um den täglichen Kampf des Lebens. Irgendwie spielt das doch eine Rolle.
Vielleicht den Unterschied. Ist die Erotik in der Prosa, im Roman, anders bei Ihnen als in der Lyrik?
Die ist anders. Im Gedicht kann ich mich einfacher ausdrücken. Und in einem Roman habe ich etwas Angst, über die Stränge zu schlagen, wenn ich mich so ausdrücken würde, wie ich es gern möchte. Weil ich nicht die Erfahrung habe, wirklich, wie Leute reagieren. Ich habe da immer etwas Angst. Vor allem in Kanada reagieren sie anders als in Amerika und als in Deutschland. Und habe ich etwas Bedenken.
Sie machen es ja auch manchmal dann auch mit Redewendungen und Ausdrücken, also aus der Umgangssprache.
Ja, das liegt mir ganz besonders. Ich war nie Akademiker und bei mir ist die Umgangssprache die normale tägliche Sprache und drückt mich ganz gern so aus, dass es jeder versteht.
Und wir haben uns ja mal darüber unterhalten, wie man hier als deutschsprachiger Autor in Kanada schreibt.
Ja, es ist ein faszinierendes Thema, das einem sofort natürlich in den Sinn kommt, wenn man einen Autor spricht, der also längere Zeit hier in Nordamerika gelebt hat. In Ihrem Fall sind es nun, glaube ich, an die 40 Jahre, dass Sie in Nordamerika leben. Und man fragt sich natürlich als Autor, man muss ja auch irgendwie aus der lebendigen Sprache. Und was geschieht dann, wenn man so lange von der lebendigen Sprache irgendwie abgeschnitten ist?
Die deutsche Sprache liegt mir wesentlich mehr als die englische. Ich kann mich natürlich in der englischen Sprache unterhalten. Ich denke in Englisch, es ist alles ganz wunderbar. Und ich liebe auch die englische Sprache. Aber in meinem tieferen Inneren, wo ich eben das begraben habe, was ich sagen will, lebt mehr deutsche Sprache. Und ich glaube, ich werde nie, nie ist eine lange Zeit, aber ich habe so das Gefühl, ich habe so oft angefangen, ein Buch in Englisch zu schreiben. Und ich verfalle dann immer wieder in die deutsche Sprache zurück. Irgendwie brauche ich die deutsche Sprache, um mich ausdrücken zu können. Und ich liebe die Sprache. Ich glaube, dass ich weiterhin in deutscher Sprache schreibe.
Hat sich in Bezug auf die Bildlichkeit insofern etwas geändert, dass Sie ja manchmal auch also englische Metaphern hören oder sogar sprachlich zu verarbeiten haben, wenn Sie über Kanada schreiben?
Ja, und das gehört einfach dazu. Ich möchte schon die Kreativität der verschiedenen Völker also leben lassen in meinen Büchern und da auch gar nichts dran ändern. Und wenn ich mit der deutschen Sprache einfach das nicht vereinbaren kann, dann benutze ich auch mal englische Wörter in meine Bücher. Das ist kein Problem.
Helmut, ich glaube, wir möchten Trude Dannert herzlich
für das Gespräch danken. Ja, auf jeden Fall. Liebe Frau Dannert, wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch und auch für Ihre Lesung. Und es war uns eine Freude.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich komme da mal wieder. Dankeschön.